neu sind, die ich euch erzähle, sind Sachen, die ihr wahrscheinlich alle schon wisst und vielleicht schon 100 Mal gehört habt. Ich bin dann eben, und darum steht es eins bei der Predigt, bei den ersten Vers im Epheser 6 bleiben hängen. Und habe gemerkt, eigentlich sind die jetzt viel wichtiger oder gerade so wichtig wie das, was nachher kommt. Und so wird es jetzt halt zwei Teile geben, heute der erste und das nächste Mal, wenn ich dran bin, der zweite. Also, heute geht es darum, startklar zu werden, ein bisschen für den geistlichen Kampf eben. Die Lage einschätzen, den Find erkennen und den Schlüssel ergreifen. Das sind so kleine Untertitel, die ich für mich gemacht habe. Und ihr seht, auf dem Tisch hat es ganz viel Material. Und ich habe auch Bibeln hergetan. Ich weiss, die meisten haben es auch auf dem Handy oder so, weil es hat nämlich nicht für jede Person eine Bibel. Aber ich glaube, es ist gut, wenn die mögen, die Bibelstellen, wo ich habe ein paar Bibelstellen, dass ihr die heute nachlesen könnt. Gerade mitlesen. Also, wir steigen ein bei Epheser 6, 10 bis 13. Da hat es ein grosses Blatt auf dem Tisch. Für die, die das jetzt nicht in einer Bibel wollen oder so, weil das ist eigentlich der Haupttext heute. Das schreibt der Paulus an die Epheser, an eine Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist in dieser Zeit so ein Mekka geworden, fast wie Rom. Also, wo es auch so Zirkus gegeben hat, wo die Römer alle ihre Brüche ausgelebt haben. Und dort hat es auch eine Gemeinde gegeben. Der Paulus schreibt ihnen da: Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Der Vers 13, der ist mir speziell inne, muss ich sagen. Aber ich habe nachher in anderen Bibeln noch nachgeschaut. Und es steht eigentlich nur in dieser Übersetzung, das ist Neues Leben, das ich jetzt gelesen habe, explizit so, dass der Kampf gewonnen ist. Also es ist von keiner Niederlage gedreht. Das hat mich fasziniert. Das steht aber nur in meinem Text so. Und ich hätte es gerne im Griechischen nachgeschaut, aber das habe ich nicht herausgefunden. Gut. Jetzt ist es ähnlich, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. Ich werde einen Bogen schlagen vom Anfang der Bibel bis zu diesem Text probieren. Weil es ist da von einem geistlichen Kampf dreht. Das ist ganz klar. Er schreibt ja da, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten von der unsichtbaren Welt. Okay, unsichtbare Welt. Hallo? Ich denke jetzt mal, wir alle glauben an das. Aber eben, wir sehen es ja nicht, oder? Ja, was wissen wir denn über die Welt? Und wie wissen wir, oder wie ist es überhaupt so wie gekommen, dass es einen Kampf gibt in dieser Welt um uns herum, die unsichtbar ist? Da habe ich die Schachtel, die ist offen. Und da hat es Menschen drin. Eigentlich müsste jetzt nur zwei drin stehen am Anfang. Aber ich habe jetzt hier schon mehrere drin. Die Geschichte hat nämlich angefangen am Anfang der Bibel im Paradies, im Garten Eden. Die Menschen haben dort totale Gemeinschaft mit Gott gehabt. Also sie haben Gott gesehen. Sie haben eigentlich das, was für uns heute unsichtbar ist, gesehen. Er hat sie gemacht. Er hat den Garten, die Welt gemacht durch sein Wort. Und sie waren mit ihm zusammen gewesen. Der Mensch steht dort, ist das höchste Geschöpf von Gott. Er hat den Mensch über alles gesetzt. Und die Liebe von Gott, die geht zu dem höchsten Geschöpf, die geht so weit, dass er dem Mensch einen freien Entscheidungswillen gegeben hat. Warum? Nur aus dem freien Entscheidungswillen kann gegenseitige Liebe entstehen. Wären wir eine Marionette von Gott, wären wir gar nicht frei, Gott die Liebe entgegenzubringen, die er uns in viel grösserem Mass gibt. Aber dann wären wir immer abhängig von dem. Wir wären gar nicht fähig, selber zu lieben. Eigentlich. Darum war es auch so gewesen, dass der Mensch entscheiden musste. Und der Mensch hat sich entschieden, auf die andere Stimme als auf die Stimme von Gott zu hören. Jetzt müssen wir wissen, der Teufel ist ein Erschaffungswesen, das sich gegen Schöpfer auflehnt und wo Gott aber nicht ebenbürtig ist. So ist die Menschheit in die Dunkelheit gefallen. Sie ist zugegangen. Sie haben nicht mehr den freien Zugang zu Gott gehabt. Sie haben nicht mehr mit ihm können gemeinsam so zusammen sein. Es ist zugegangen. Gott hat die Augen der Menschen sogar zugemacht für seine übernatürliche Wahrheit. Im 1. Mose 3, 23 und 24 steht: Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim, Engel, auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Gott hat nicht das Paradies von der Erde weggetan. Er hat den Zugang zugemacht. Der Garten ist auf der Erde geblieben und die Menschen sind auf der Erde geblieben. Aber Gott hat sie aus dem Garten rausgetan und ihnen die Augen zugemacht, dass sie den Garten noch sehen können. Er hat Engel dort hingestellt, dass sie nicht mehr hinein können. So würde ich sagen, die unsichtbare Welt, die ist nicht irgendwo über der Erdatmosphäre. Die ist direkt um uns herum. Die Türe ist nicht etwas Physisches, Greifbares, das wir nehmen können, sondern eher eben die Welt, die um uns herum ist, die aber für uns unsichtbar geworden ist, in dem Moment, wo Adam und Eva zum Paradies ausheim müssen. Also für die allermeisten von uns. Es gibt Christen und es gibt auch Menschen, die auf der Seite vom Teufel stehen, wo die unsichtbare Welt sehen können. Oder ein Teil davon. Ja, was jetzt? Ist der Mensch fähig, das wieder gut zu machen? Nein, keine Chance. Und so, weil das aber im Mensch drinnen war, haben die Menschen versucht, das irgendwie wieder gut zu machen, irgendwie wieder in die Gemeinschaft mit dem Gott zu kommen, weil sie gemerkt haben, er liebt sie ja eigentlich und sie haben es gut gehabt dort. Aber sie haben es nicht können. Sie haben geopfert. Und dort sehen wir schon bei Kain und Abel, vom einen Menschen ist das Opfer bei Gott angenommen worden und vom anderen nicht. Weil Gott ist gerecht. Und Gott hat auf das Herz geschaut von den Menschen. Dort, wo es ehrlich gemeint ist zu Gott, hat er einem Menschen irgendwie ein bisschen sein Gesicht wieder zugewendet. Und später nachher, wo Gott all die Gesetze gegeben hat, bei den Israeliten in der Wüste, hat er ja ganz viel Gesetze gegeben über die Opfer. Dass wir mit dem hat er wie wollen, ein Stückchen Gemeinschaft mit ihm, den Menschen wieder geben. Aber es hat eben ein Opfer gebraucht dafür. Weil das gebrochen war. Noch eine Überlegung, die ich mir hier gemacht habe, wo man aber darüber diskutieren kann. Gott würde dein Opfer eigentlich nicht brauchen. Aber der Teufel fordert den Preis. Quasi ein Ticket, um Gott zu sehen oder wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott hätte ja können sagen, nein, ich liebe den Menschen so fest, die Menschen so fest, ich mache ihn oben einfach wieder auf. Zu den Zeiten von Noah, dann, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen zurück, haben die Menschen in einer ganz festen Dunkelheit gelebt. Also wirklich so, es steht, es hat dort eigentlich niemand mehr nach Gott gefragt. Der Noah war der Einzige, wo Gott zu ihm konnte durchdringen. Und das wäre immer schlimmer geworden und so hat Gott müssen eine Notbremse ziehen, dass er nicht alle seine geliebten Geschöpfe verliert. Und er hat nach dem versprochen, sie nie mehr zu vergessen und sie zu retten aus der Dunkelheit. Er hat versprochen, dass er ihnen hilft eigentlich. Und so wiederholt sich aber die Geschichte eigentlich bis heute. Leben ohne Gott geht immer ins Verderben und endet immer in der Dunkelheit. Das ist heute auch noch so. Obwohl die andere Situation von dieser Schachtel etwas anders ist. Aber mit dem Regenbogen, wo Gott eben versprochen hat, dass er die Menschen nie mehr vergisst, und jetzt hat man da eben eine Taschenlampe haben, das habe ich gedacht, dass man das nicht sieht, hat Gott da so ein Fenster aufgemacht, dass da wieder ein bisschen Licht durchkommt und es da wieder ein bisschen hell wird bei den Menschen. Und dann hat Gott mit dem Abraham seinen umfassenden Rettungsplan gestartet. Und er hat wirklich einen Plan gehabt, dann schon. Weil er möchte ja nichts lieber, als die Menschen retten können. Und allen die Möglichkeit geben, wieder eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und so hat Gott in der kommenden Zeit, von dem, was wir dort in der Bibel lesen, immer wieder so Fensterli aufgemacht. Und zudem, er hat sich der Abraham auserwählt als einen. Und dem Abraham hat er ja versprochen, dass er so viel Nachkommen wird haben, wie es Sterne am Himmel gibt. Und das könnte man jetzt auch sagen, er hat ihm auch versprochen, dass es geistlich gesehen ganz viel wieder helle Lichter wird geben auf dieser Welt. Er hat zuerst den Abraham auserwählt, er hat das Volk Israel auserwählt und schlussendlich ist durch Jesus nachher in die ganze Welt. Ja, ich weiß nicht, ob es etwas nützt, aber... Nein, das geht nicht. Egal, das ist nicht so schlimm. Und so... Jetzt muss ich ja schnell suchen, Adventskalender. Natürlich. So hat Gott in der kommenden Zeit, also in der Zeit vom Alten Testament, immer wieder so Fensterli aufgemacht. Zum Beispiel beim Jakob, dem hat er einen Traum gegeben. Und das ist interessant zum Nachlesen. Das wäre jetzt die zweite Bibelstelle, die ihr auf dem Zettel seht. Ich lese da jetzt nicht alles vor. Der Jakob ist dort mit der Wüste eingeschlafen, hat seinen Kopf auf einen Stein getan und dann hat er geträumt. Da ist eine Leiter vom Himmel runtergekommen. Ganz oben ist Gott der Herr gestanden. Und als der Jakob aufgewacht ist, hat er gesagt, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hat Angst gehabt. Und hat gesagt, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Da ist das Haus von Gott, das Tor zum Himmel. An einem Ort, wo der Jakob war. Es hat so aber auch noch andere so Türen gegeben. Eben der Dornbusch, von dem haben wir das letzte Mal schon gehabt, als ich predigt habe. Das Manna, das er am Volk gegeben hat. Und die Versorgung in der Wüste. Mit dem täglichen Brot eigentlich. Die Wolken und die Feuersäulen, die das Volk durch die Wüste geleitet haben. Also eigentlich eine Art auch Gott selber. Dann hat er durch Propheten, zum Beispiel beim Elia, durch eine riesige Machtdemonstration gegen die Baalspriester, hat er sich gross gezeigt. Oder durch gewonnene Kriege ohne Kämpfe, wo Gott gesagt hat, im Volk Israel gesagt hat, ihr müsst nicht kämpfen, ich kämpfe für euch. Und dort beim Elisa hat der Elisa ja gesehen, wie ein Heer von Engeln gekämpft hat. Und sein Diener hat es ja nicht gesehen, bis ihm Gott dann die Augen aufgemacht hat. Und durch verschiedene andere Wunder hat es immer wieder so Fensterli gegeben, wo Gott ja, gnädig war zu den Menschen. Aber die Türen waren immer noch zu. Und um eine verschlossene Tür aufzumachen, braucht es was? Ein Schlüssel. Oder Gewalt. Genau. Oder Gewalt. Am besten und am ringsten geht es aber mit einem Schlüssel. Und in diesem Fall, hier, kann die Tür nur von der Menschenseite her wieder aufgemacht werden. Weil der Mensch hat sich entschieden, der anderen Stimme zu folgen. Also kann die Tür auch nur noch wieder von hier aufgemacht werden. Weil wenn Gott die Tür oben einfach wieder auftun würde, dann wäre wie ich kann jetzt sagen, es ist einfach ein schwierig zu erklären. Dann wäre wie das der Effekt eben vom freien Entscheidungswillen wieder weg. Es ist wie ein Gesetz, das dort aus zugemacht worden ist, muss wieder aufgehen. Und die Menschen müssen sich entscheiden können. Und dazu kommt noch, dass auch der Verkläger, der Teufel, wo sich ja die Menschen eigentlich auf seine Seite geschlagen haben, eben den Preis fordert. Er fordert das Lösegeld, das gezahlt werden muss. Er lässt die Menschen nicht so einfach wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und die Menschen können sich aber nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Die Menschen können die Tür oder die Öffnung zu Gott nicht von sich aus wieder auftun. Und so war Gottes Plan gewesen. Selber Mensch zu werden und selber da reinzugehen. Weil die Menschen können es nicht selber und es muss von hier aufgemacht werden. Und so hat er Jesus auf die Erde geschickt. Als Mensch. Und durch den Tod dann am Kreuz von Jesus, weil Jesus eben von königlichem Blut ist, ist das Kreuz dann zum Schlüssel geworden. Und so hat Gottes Licht wieder frei in die Welt hineinfliessen und wir können wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und der Preis ist ein für alle Mal gezahlt worden durch die Auferstehung. Weil bei der Auferstehung hat Jesus die Macht vom Feind gebrochen. Der Teufel hat nämlich schon gemeint, er hat gewonnen. Er hat gemeint, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also Jesus ist tot. Jetzt habe ich die Macht. Aber Jesus ist von königlichem Blut und ist eben ein Teil Gott. Und nur Gott kann Leben machen. Und das hat er wirklich vergessen. Und so. Jetzt meine Konstruktion. Ich muss schnell ein bisschen bescheissen. Klebt dort fest. Ich habe es angeklebt, dass es nicht rausfliegt. So. So. So hat es aus dem Kreuz gleichzeitig einen Schlüssel gegeben für den Himmel. Oder für wieder Gemeinschaft mit Jesus können zu haben. Gott hat auf ganzer Länge den Himmel aufgetan. Dazu gibt es ganz eine wichtige Bibelstelle. Das ist Römer 5, 12 bis 21. Dort steht, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt. Adam. Als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Und dann ein Vers weiter. Und doch herrschte der Tod über alle Menschen, von Adam bis Mose. Und da steht Mose, weil dort das Gesetz gekommen ist. Und da steht da noch das Gesetz, Sünde sichtbar gemacht hat quasi. Und später steht dann, denn wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Mensch, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Also das, was ich vorher erzählt habe, ist eigentlich in dieser Bibelstelle genau beschrieben. Und beim Hebräer 12,2, dort steht eben eigentlich das, dass Jesus den Teufel schon besiegt hat. Weil er sitzt als König zu der rechten Seite von Gott. Er ist jetzt schon König und Herr. Hier oben in der unsichtbaren Welt und unten. Im Hebräer 12,2 steht, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Und ich habe es vorher schon gesagt, der Teufel hat gemeint, er hätte gewonnen. Aber mit dem ist es noch viel schlimmer gewesen. Er hat nicht nur verloren eigentlich, sondern er hat auch die Macht verloren, Menschen von außen und von innen im Dunkeln zu halten. Weil Jesus, durch das er auf den Thron gekommen ist, hat in der geistigen, unsichtbaren Welt die alleinige Herrschaft übernommen. Der Teufel hat dort keine einzige Macht mehr. Er ist besiegt, aber noch nicht vernichtet. aber besiegt ist er. Mit dem, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Und das kann man nicht mehr umstossen. Der Satan, also der Teufel, ist nämlich genau in dem Moment, wo Jesus auferstanden ist, aus dem Himmel geschossen worden. Er ist aus dem Himmel verbannt worden und auf die Erde runtergeworfen und treibt auf der Erde sein Unwesen. Und darum gibt es da immer wieder Kampf. Aber für alle die, die eben diesen Schlüssel nehmen, die Vergebung von Jesus annehmen und den Heiligen Geist bekommen, gibt es keine Niederlage mehr, sondern Sieg. Weil Jesus auf dem Thron bleibt und dort sitzt. Und in der Offenbarung 12, 10 steht, dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Und das ist ein Satz aus der Offenbarung, ein Buch, das zum Teil auch von der Zukunft redet. Aber dort drinnen stehen auch Sachen, die sich bereits erfüllt haben. Und weil das Buch ganz fest mit den übernatürlichen Augen schaut und nicht nur mit unseren menschlichen Augen sieht, ist es für uns manchmal ganz schwierig zu verstehen. Ich habe vor einem Zeitchen, das ist nochmal zu dem Satz aus der Offenbarung, in diesem Heftchen Faszination Bibel, das kennen vielleicht einige von euch, einen ganz guten Artikel gelesen, eben über den Teufel. Was sagt die Bibel wirklich über den Teufel, Satan, Schlange? Und der Autor hat da beim letzten Satz, also im letzten Abschnitt, geht es dann eben ums endgültige Aus. Und der erste Punkt, das sind drei Punkte, der erste Punkt davon ist dort eben, dass der Teufel seinen Sitz im Thronrat muss räumen. Und dass er eben mit dem Sturz sein Recht, sein Rederecht im Himmel verloren hat. Und unterschreibt der Autor, nun ist die Verbannung des Satans aus dem Himmel, wie sie in Offenbarung 12 geschildert wird, nicht ein Ereignis in ferner Zukunft, sondern es liegt bereits in der Vergangenheit. Denn dieser sogenannte Satanssturz ist bereits durch Jesus besiegelt. Denn im Lukas 10, 18 steht, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren. Durch Tod und Auferstehung von Jesus ist der Teufel besiegt. Und als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, hat der Satan seinen Zugang zur himmlischen Welt verloren. Wer das nachher noch möchte lesen, den Artikel, der darf das gern. Ich tue das da vorne her. Es gibt einem einen ganz anderen Blick für das. So, und jetzt sind für die Männchen in dieser Schachtel andere Möglichkeiten aufgegangen. Die erste Möglichkeit: wir entscheiden uns, weiterhin der Finsternis zu dienen. Oder explizit der Finsternis zu dienen. Und uns wirklich bewusst auf die Seite vom Bösen zu schlagen. Zweitens, wir entscheiden uns nicht zum Dienen von der Finsternis, aber auch nicht zum Dienen im Licht. Und drittens, wir entscheiden uns, den Schlüssel anzunehmen und uns ins Licht zu stellen. Was haben die Optionen für Folgen? Die erste Möglichkeit, wir entscheiden uns, der Finsternis zu dienen. Macht aus uns oder aus dem Mensch so jemand. Wir bekommen gewisse übernatürliche Macht. Und vielleicht auch eine Sicht für die Welt. In nicht mit unseren natürlichen Augen. Und das ist mega verlockend. Ja, weil das gibt uns gewisse Macht über Menschen, über Sachen. Es scheint gut zu sein und es gaukelt uns Hilfe vor. Wir denken, es wird uns geholfen. Aber es verstrickt uns dann immer tiefer und tiefer ins Dunkle, weil es fordert immer wieder einen Preis. Und wir müssen immer wieder zahlen, zahlen, zahlen. Und vielleicht werden Menschen dann auch fast wie jemand anders. Sie können nicht mehr sich selber sein, weil sie werden geknechtet und sie dienen der dunklen Seite. Dann die zweite Möglichkeit. Wir entscheiden uns nicht fürs Licht, dem zu dienen, aber wir entscheiden uns auch nicht explizit jetzt der dunklen Macht zu dienen. Sagen wir sie so. Dann sind wir ein bisschen so, ein bisschen unentschieden. Und im 1. Petrus 5,8 steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er um und sucht nach einem Opfer, das er fressen könnte. So ist man leicht die Beute. Und das nimmt er gern. Ich würde jetzt mal ganz grob sagen, die werden gefressen. Dann gibt es aber zum Glück, guten Glück, seit dem Kreuz und dem Schlüssel die dritte Option. Wir können uns nämlich dem Licht, das ja eigentlich da sogar abscheint, die Liebe, die ja stetig da ist, wir können uns dem zuwenden. Und dann werden wir so. Wir nehmen nämlich den Preis, der gezahlt worden ist an diesem Kreuz, das Lösegeld an. Wir nehmen das in Anspruch für unser Leben und bekommen so den Schlüssel vom Geist Gottes. Wir dürfen im Licht leben, auch hier unten, wenn wir noch nicht hier sind, ganz mit unserem Körper, dürfen wir trotzdem hier in diesem Licht sein. Wir bekommen einen Mantel aus Blut geschenkt, der zu unserem Schutz um uns herum ist. Und wo der geistlichen Welt schon zeigt, hey, da musst du im Fall gar nicht her. Und alles in unserem Leben, wo nicht im heiligen Licht bestehen kann, muss flüchten. Der Punkt ist nur ein bisschen, wir sind uns dem nicht so ganz bewusst meistens. Und wir müssen das eben ergreifen. Wir müssen den Schlüssel wirklich nehmen für unser Leben. Und das in unser Leben hinein tun. Und das, wo all die Bibelstellen, die über das stehen in der Bibel, in unserem Leben aussprechen. Sonst nützt es uns nichts. Dann sind wir vielleicht so weise, die einfach da auf dieser Welt rumlaufen. Wir sind zwar hell und im Licht, aber unser Leben und unser Glauben, ich würde sogar sagen, unser Gebet, hat nicht die gleiche Kraft. Und wir sind eben hineinversetzt ins Reich Gottes. Und Jesus sagt ja auch, wenn er für seine Jünger betet, sie sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Im Kolosser 1, 11 bis 14 steht, ich lese hier einen Teil, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Darum sollen wir Gott danken. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Also unser Geist ist eigentlich ins Reich Gottes versetzt. Ich selber, ich habe das auch mega lange nicht so richtig gecheckt. Ich habe das zwar irgendwie mit meinem Verstand geglaubt, und der so in den letzten 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, hat Gott wie angefangen mit mir zu arbeiten und mir Sachen auch zeigen, oder einfach so, dass ich wie gemerkt habe, es gibt mehr. Und ich habe ein Verlangen bekommen danach, dass es doch mehr muss geben im Leben von einem Christ, als einfach da auf dieser Erde immer ein bisschen zu sein. Und wenn man betet, ja, vielleicht nützt es etwas und vielleicht nützt es nichts. Ich habe vielmal gedacht, das kann es doch einfach nicht sein. Und ich habe jetzt da beim Vorbereiten wieder gestaunt, wie viel über das in der Bibel steht. Und ich das einfach nicht gesehen habe oder mit anderen Augen angeschaut habe. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass ihr jetzt vielleicht durch all die Sachen, die wir eigentlich ja wissen, irgendwo das in einem anderen Licht sehen könnt. Oder mit anderen Augen anschauen. Mit Augen, dass euch vielleicht ein bisschen übernatürliche Augen aufgehen. So können wir es sagen. Also, ich würde sogar behaupten, dass der Anfang von Epheser 6, 10 bis 13 eigentlich sagt, dass es die Option, das nicht in Anspruch zu nehmen, gar nicht gibt. Weil er sagt dort ausdrücklich, wir kämpfen gegen die Macht, und er sagt, wir sollen wachsam sein und besonnen, damit wir eben dann gefasst sind auf das. Und ich würde sagen, gerade in unserer Zeit ist es keine Option mehr, als Christ einfach so lau dahin zu leben. Und ich glaube auch, dass jeder, der sich sehnt, nach mehr zu haben von Jesus, das wird erleben, dass er ihm mehr gibt. Das sind die Grundvoraussetzungen, dass wir nachher den Kampf auch führen können. Und im zweiten Teil kommt, wo beschrieben wird, was für eine Waffenrüstung wir bekommen und wie wir mit dieser kämpfen können. Ich denke, es hat genug Stoff gegeben zum Austauschen an den Tisch. Ah, etwas habe ich noch vergessen. Die wollen, die dürfen da aus diesem Säckchen so einen kleinen Schlüssel nehmen. Und die wollen, die dürfen ein Schnürchen nehmen, das auf dem Tisch hat, und das Schlüssel an das Zettel mit der Bibelstelle binden. Ich habe euch die Bibelstelle extra so aufgeschrieben, dass ihr es heimnehmen könnt und daheim lesen. Und einfach noch mehr über das nachdenken. Vielleicht zeigt euch Gott noch ganz andere Aspekte. Ihr dürft das Säckchen hier rumgehen. Und die, einfach die, die wollen. Also es muss niemand. Und dann dürft ihr gerade gleichzeitig an den Tischen austauschen. Ja. Schnürli sollte es irgendwo.